Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche mit weiteren 5 Folgen aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Keret, aus dem Israelischen übersetzt von Barbara Linner. Und da wir keine der unterschiedlich langen Stories unterbrechen wollen, sind die Lesefolgen zum Teil etwas kürzer als gewohnt. Heute lesen Peter Jordan und Torben Kessler die Stories Gesundheitszigarette und Für die Frau, die alles hat. Alle Geschichten wurden vor dem 7. Oktober 2023 geschrieben. Die Konflikte, die schon vorher die Seelen der Menschen in Israel geprägt haben, kommen in Andeutungen vor oder im Traum, wie in der ersten Story heute mit dem Titel Gesundheitszigarette. Dafür wird es fantastisch in der zweiten, die Geschichte eines Mannes, der für seine Frau zum Geburtstag buchstäblich die Sterne vom Himmel holt. Normales und Verrücktes, Reales und Übersinnliches sind oft nur einen Wimpernschlag voneinander entfernt, wenn Edgar Keret erzählt.
Gesundheitszigarette. Manchmal frage ich mich, wie viele der Menschen, die ich kenne, schon einmal jemanden getötet haben. Ich rede nicht von Mord. Ich meine damit, wie viele von ihnen haben jemanden überfahren oder das Baby im Auto vergessen oder irgendeiner Großmutter versehentlich das falsche Medikament gegeben. Es gibt sicher eine Menge. Die Leute sterben haufenweise in einem Fort. Und jemand muss sie schließlich töten. Nicht alle, aber einen Teil. Und trotzdem, wenn ich an all die Menschen denke, die ich in den 40 und noch was Jahren meines Lebens auf diesem Planeten kennengelernt habe, kenne ich keinen außer mir, der jemanden getötet hat. Vielleicht verheimlichen es die Täter oder sie denken einfach nicht so viel daran wie ich. Vielleicht ist diese ganze Sache für sie bloß etwas, das eben irgendwann einmal passiert ist, wie ein Junggesellenabschied oder eine Leistenbruch-OP oder ein verunglückter Asientrip nach dem Militärdienst. Ich weiß nicht, wie der Mann hieß, den ich getötet habe. Er war ein syrischer Soldat und ich war ein israelischer Soldat und es war Krieg. Ich sage das nicht zu meiner Verteidigung, sondern nur, um die Situation klarzustellen. Es geschah im Südlibanon in der Nacht. Wir standen ungefähr 7 Meter auseinander. Er versuchte, mich als erstes zu erschießen, aber seine Kalaschnikow blockierte. Danach versuchte ich, ihn zu erschießen, aber auch mein Gewehr klemmte. Ich zog das Magazin heraus, spannte den Abzug 2-mal und eine Kugel entwich aus der Patronenkammer. Die ganze Zeit über sah ich zu dem syrischen Soldaten hin, der genau das Gleiche machte. Mir war klar, dass es in dieser Situation, in der er mir so nahe war, das Richtige gewesen wäre, meine Waffe als Keule zu benutzen, mich wutentbrannt auf ihn zu stürzen und zu versuchen, ihm den Schädel zu zertrümmern. Auch er dachte offenbar dasselbe. Doch anstatt aufeinander loszugehen, umklammerten wir weiter unsere blockierten Waffen wie Rettungsplanken. Ich schob das Magazin wieder hinein, spannte das Gewehr und legte es an der Schulter an, schloss ein Auge und nahm ihn ins Visier. Der syrische Soldat mir gegenüber tat genau dasselbe. Sein erschrockenes offenes Auge blickte in mein erschrockenes offenes Auge. Ich setzte an, den Abzug zu ziehen, aber der syrische Soldat kam mir um einen Bruchteil einer Sekunde zuvor. Ich hörte ein Klicken. Seine Waffe war noch immer blockiert. Mein Gewehr funktionierte wieder. Der Schuss war ohrenbetäubend. Sein Gesicht verspritzte Blut. Ich wachte auf. Wenn Rifki zu einem ihrer Kontrollbesuche kommt, besteht sie immer darauf, meine Mutter mit öden Fragen zu testen. Wie hießen deine Eltern? Wie viele Jahre bist du schon in Israel? Oder wie heißt die Präsidentin des obersten Gerichtshofs? Rifki sagt, diese Fragen seien wie ein Fitnesstraining fürs Gehirn. Aber mir als außenstehendem Zuschauer kommt es so vor, als hätte das Gehirn meiner Mutter schon seit langem nichts mehr mit Gymnastik am Hut. Diesmal fragt sie meine Mutter bei ihrem Besuch: Weißt du, in welcher Straße du wohnst, meine Liebe? Erinnerst du dich, in welcher Stadt du lebst? Als ob sie ein kleines Mädchen wäre. So ungefähr, antwortet meine Mutter und lächelt sie milde an. Und du, weißt du, wo du wohnst? Rifki lacht und sagt, sie wohne in Ramat Gan. Und dann zeigt sie auf sich selbst und fragt meine Mutter, ob sie sich erinnere, wie sie heiße. Rutke? Probiert es meine Mutter. Heißt du Rutke? Fast, sagt Rifki und streichelt die blasse Hand meiner Mutter. Fast. Und er? Sie zeigt auf mich. Weißt du, wer er ist? Meine Mutter sieht sie betreten an. Er? Sie zuckt die Achseln. Er ist immer da. Bevor Rivki geht, möchte sie noch allein mit mir reden. Sie sagt, sie findet, dass sich der Zustand meiner Mutter verschlimmert hat, was sie beunruhigt, und darum bittet sie mich, einen Termin beim Geriater auszumachen. Ich versuche ihr zu erklären, dass meine Mutter nicht gerne in die Poliklinik geht und dass sie sich nicht mehr erinnern kann, ist zumindest aus meiner Sicht eine Art Segen. Denn wenn du eine einsame Witwe ohne Enkel mit einem gestörten, arbeitslosen Sohn bist, ist es vielleicht von Vorteil, sich nicht zu erinnern. Rivki schenkt mir einen lehrerhaften Blick und sagt im Ton einer Kindergärtnerin, wenn ich mich als gestört und arbeitslos definiere, würde ich meine Existenz schmälern, aber ich sei viel mehr als das. Ich frage sie, was es denn mehr an mir gibt. Ich frage nicht, um zu streiten, sondern ich will es wirklich wissen. Und Rivki erwidert, ich sei ein guter Mensch, ein Mensch, der sich um seine Mutter kümmert, was, wovon sie als Sozialarbeiterin ein Lied singen könnte, nicht immer der Fall sei. Ich weiß, dass die Scheidung schwer für dich war, sagt sie, und dass du eine psychiatrische Diagnose hast, dass du in der Armee ein Trauma... Ich habe jemanden getötet, falle ich ins Wort. Das ist kein Trauma, das ist, was Soldaten machen sollen. Ich habe sogar eine Auszeichnung dafür gekriegt. Ich weiß, erwidert Rivki. Deine Mutter hat mir erzählt, dass es eine Zeremonie beim Generalstabschef gab und, dass ich nicht hingegangen bin, unterbreche ich sie wieder. Hat sie dir das auch erzählt? Auch das, Rivki nickt, auch das. Ich weiß so ungefähr alles über dich, vom Kindergarten an. Deine Mutter hat immer gerne geredet. Aber ihre kognitive Verfassung verschlechtert sich. Sie muss zur Untersuchung. Nachdem Rivki gegangen ist, mache ich einen Pfannkuchen für meine Mutter. Wenn ich ihr etwas Gutes tue, isst sie immer ganz schnell, stopft sich den Mund voll, ohne überhaupt Luft zu holen, als ob ich ihr im nächsten Moment den Teller wegschnappen würde. »Langsam, Mama«, sage ich zu ihr, »iss langsam ruhig. Der Pfannkuchen wartet auf dich, der geht nirgendwo hin.« Aber das hilft nicht. Wenn es ihr schmeckt, schlingt sie alles in Sekundenschnelle runter. Deswegen bekommt sie von mir den Pfannkuchen erst dann, wenn Rivki weg ist, damit sie sich nicht schämen muss. »Wie hat die eine geheißen, die vorher da war und Fragen gestellt hat?«, fragt meine Mutter plötzlich. »Rivki«, antworte ich. »Sie heißt Rivki. Aber das ist wirklich nicht so wichtig.« »Das ist wichtig«, entgegnet meine Mutter und blickt mich an. »Das ist sehr wohl wichtig, und es tut mir leid, dass ich vergessen habe, wer du bist. Die Gedanken kommen mir manchmal durcheinander, aber das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe.« »Ich weiß, Mama«, sage ich und beuge mich hinunter, um ihre warme Wange zu küssen. »Ich weiß.« Am Abend drehe ich meiner Mutter eine Gesundheitszigarette. Das ist unser Codename für Joints. Meine Mutter hat ihren ersten Joint mit 81 geraucht. Es war ein paar Monate, nachdem ich wieder bei ihr eingezogen war. Jeden Abend setzten wir uns in den Hof und rauchten das scheußliche, mit Sand versetzte Gras, das mir Nathan, der Sohn der Nachbarn, immer billig verkauft. Während wir rauchten, meckerte meine Mutter immer, das Gras würde ihr Kurzzeitgedächtnis ruinieren, und das sei schade. Und ich versuchte immer herauszufinden, um welche Sachen, die in der letzten Zeit passiert waren, es ihr leid tat, sie zu vergessen. Dass Papa ohne irgendeine Vorwarnung an einem Herzinfarkt gestorben war und sie völlig allein in ihrer Gartenwohnung in Ra'anana zurückgelassen hatte? Dass mich Natalie für eine junge Produktdesignerin mit Asperger, die in ihrer Firma arbeitete, verlassen hatte? Oder vielleicht, dass ich in den 7 Monaten, nachdem sie weg war, 10 Kilo zugenommen hatte und jetzt aussah wie ein Kartoffelsack? Seit dem Tag, an dem meine Mutter angefangen hat, Gras zu rauchen, hat sich ihre Stimmung gebessert. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie nur ein bisschen betäubt worden durch das Rauchen. Einmal, als wir geraucht haben, verzog meine Mutter das Gesicht, machte die Augen zu und sagte, »Was für ein unerträglicher Schmerz! Weißt du, welcher Teil meines Körpers am meisten wehtut?« Als ich sie fragte, welcher, schaute sie mich mit einem glasigen, entschuldigenden Blick an und bat mich, ihr zu sagen, worüber wir geredet hatten. »Ich habe dich gerade gefragt, was du zum Nachtisch willst«, antwortete ich. »Hm«, reagierte meine Mutter sehr interessiert, »gibt's Eis?« »Klar gibt's Eis«, sagte ich und ging zum Kühlschrank und schwupps, Innerhalb weniger Sekunden wurde aus dem unerträglichen Schmerz ein Becher Pistazieneis, garniert mit bunten Schokolinsen. »Es tut mir leid wegen heute«, sagt meine Mutter und reicht mir die Gesundheitszigarette. »Vielleicht sollte ich wirklich besser zum Arzt gehen.« »Okay«, antworte ich und ziehe an dem Joint. »Wenn du das willst, bringe ich dich hin. Nur sag mir vorher, weißt du, wer ich bin?« »Du?« Meine Mutter blickt mich verwirrt an und ich fühle mich wieder schuldig. »Nicht so ganz«, seufzt sie. »Ich weiß, dass du mich liebst und dass ich dich liebe. Ist das nicht genug?«
Für die Frau, die alles hat. Zu ihrem 49. Geburtstag kaufte Schleifer ihr 49 Geschenke. 49, von denen jedes einzelne aus einem anderen Land stammte. Parfum aus Frankreich, eine Flasche Sake aus Japan, eine Haarspange von der Elfenbeinküste. Er verpackte jedes Geschenk einzeln in ein Papier in den Farben der jeweiligen Nationalfahne, aus dem es kam. Und am Morgen des Geburtstags stand er früh auf, arrangierte alles auf dem Tisch und spannte zwischen der Vorhangstange und der Deckenlampe ein seidenes Banner mit Goldbuchstaben, die er selbst darauf gestickt hatte. 49 Frühlinge für Avivit, meinen Frühling. Als Avivit aufwachte und das Wohnzimmer betrat, vergoss sie Freudentränen. Und binnen Sekunden weinte auch er vor glücklicher Erleichterung. Die Geburtstagsüberraschung, die er Avivit bereitet hatte, wurde zum Tagesgespräch im Dorf. Eine Menge Leute gratulierten Schleifer zu der kreativen Idee und seinem Aufwand. Sogar die Kassiererin mit dem gewaltigen Busen im Lebensmittelgeschäft der Siedlung, deren persönlichste Worte, die sie je an ihn gerichtet hatte, eins kaufen, eins gratis gelautet hatten, lächelte ihn an und sagte, Gott möge ihr so einen Ehemann schenken. Schleifer zwinkerte ihr lässig zu und erwiderte selbstbewusst, wenn schon feiern, dann richtig. Aber nicht alle reagierten anerkennend.
»Mensch, da hast du uns allen echt was eingebrockt«, beschwerte sich Haimon. »Nachdem du die Latte dermaßen hochgehängt hast, kann ich Lissy nicht mehr mit einem Blumenstrauß und einer Glückwunschkarte von der Tankstelle abspeisen.«
Als Schleifer dann bei der Gärtnerei Halt machte, um Dünger zu kaufen, sagte Amikam grinsend, »Oh Mann, wenn du ihr das zum 49. beschert hast, dann möchte ich nicht mal dran denken, was du zum 50. für sie auf die Beine stellst.« Eine Minute danach legte er seine schwielige Hand auf Schleifers Schulter und fragte, »Alles in Ordnung mit dir? Du sagst ja plötzlich gar nichts mehr.« Wie ein Gefangener, der sich einen Tunnel aus seiner Zelle gräbt und entdeckt, dass er ihn in den Gefängnishof zurückführt. Wie ein Kämpfer, der siegreich und erschöpft vom Schlachtfeld heimkehrt, nur um gleich an die nächste Front geschickt zu werden. Wie eine Gazelle, die einem Waldbrand glücklich entronnen ist und sich verrußt und mit flatterndem Atem vor einem hungrigen Löwenrudel wiederfindet. Genau so fühlte sich Schleifer, als er die Gärtnerei verließ. Die Geburtstagsfeierlichkeiten für Avivit waren eine aufreibende Herausforderung gewesen, die er gemeistert hatte. Eine Charakterprüfung, die er mit dem nüchternen Wissen bestanden hatte, dass jede allerkleinste Abweichung von der Fantasie, die sich Avivit zurechtgesponnen hatte, mit Kummer und Enttäuschung enden würde. Doch in all den Monaten, in denen er damit gekämpft hatte, diesen steilen, rutschigen Berg zu erklimmen, hatte er nicht eine Sekunde an den Gedanken verschwendet, dass nach der Eroberung des ersehnten Gipfels in der zeitlichen Entfernung eines Jahres noch ein viel höherer und steilerer Gipfel auf ihn warten würde.
»Dann lass dich von ihr scheiden«, sagte Jana in ihrem gleichmütigen Ton, als ob sie ihm einen Termin zur Zahnkontrolle mitteilen würde. So hatten sie sich übrigens kennengelernt. Jana war die Sprechstundenhilfe von Dr. Tosiano, seinem und Avivits Zahnarzt. Als er ihr zum ersten Mal in der Praxis begegnete, hatte sie ihm einen wirklich ordinären Witz erzählt. Und als sie selbst laut darüber lachte, als hätte sie ihn gerade zum ersten Mal gehört, enthüllte sie zwei Reihen glänzend weißer Zähne. Saubere Zähne und ein schmutziger Mund. Es gibt nichts, was mehr anmacht.
»Ich habe dich darum gebeten, mir mit einer Idee für ein Geschenk zu helfen«, grollte Schleifer, während er sich die Hosen anzog, »nicht um eine Partnerschaftsberatung.«
»Gut«, sagte Jana und stocherte mit einem ihrer langen Fingernägel zwischen ihren Zähnen herum, um ein Schamhaar herauszupulen. »Dann kauf ihr ein teures Schmuckstück oder Urlaub in einem Wellnesshotel. Da wird sie voll drauf abfahren.«
»Avivit mag keinen Schmuck«, entgegnete Schleifer und schnürte sich den zweiten Schuh zu. »Und wenn ich mit ihr über Urlaub rede, sagt sie immer, dass diese Urlaube im Ausland nur für Leute taugen, denen es daheim schlecht geht.«
»Ach ja«, rief ihm Jana nach, »und euch geht's gut daheim?«
In dieser Nacht saß Schleifer, nachdem Avivit eingeschlafen war, fast 5 Stunden vor dem Computer, auf der Suche nach etwas Besonderem. Hatte er sich in der Vergangenheit mit banalen Suchbegriffen wie Geschenk, Überraschung oder einfach teuer begnügt, so war er jetzt bereits erfahren genug, um nach konkreten Dingen wie vom Aussterben bedrohte Tierarten zu suchen. Ein sogar noch existenter Nebelparder hätte sie erfreuen können, aber da es sich um eine Katzenart handelte, könnte Avivit eventuell dagegen allergisch sein. Oder illegale kosmetische Behandlungen. Ein Krankenhaus, das er in Albanien lokalisierte, bot eine innovative Operation zur Verlängerung der Beine um 5 Zentimeter an. Aber nach Operationen mit Vollnarkose litt Avivit immer an schrecklichem Erbrechen. Oder himmlischer Orgasmus. Die Idee für Avivit, einen Latin-Lover-Roboter zu erstehen, klang interessant. Aber so wie er sie kannte, würde sie das als einen Versuch von seiner Seite sehen, sich zu drücken. Und außerdem, bei allem Respekt vor Latinos, sie mochten sich auf vielen Gebieten auszeichnen. Aber Roboter waren keins davon. Nachdem all seine Rechercheversuche gescheitert waren, tippte er Asteroid ein und entdeckte, dass man sich für 30 bis 40.000 Schekel einen nach sich benannten Asteroiden verschaffen konnte. Schleifer kopierte sich die Telefonnummer mit der amerikanischen Vorwahl und beschloss, die Sache etwas eingehender zu untersuchen. Sein erster Gedanke war, dass es mehr als typisch für Avivit wäre, zu einem solchen Geschenk zu sagen, »Sowas hast du mir gekauft? Ein Stück Stein?« Aber es war ihr sehr wichtig, dass das Geschenk originell und kreativ war. Und ein Asteroid auf den eigenen Namen ist fraglos ein Geschenk, das man nicht alle Tage erhält. Es war 4 Uhr morgens, als Schleifer die Nummer in Amerika wählte. Er telefonierte vom Balkon aus, um Avivit nicht zu wecken. Und war überrascht, als eine tiefe, heisere Stimme ihm in einem Englisch mit schwerem Südstaaten-Akzent antwortete. Der Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich als Galileo vor, und als Schleifer fragte, ob das wirklich sein Name sei, lachte er und erwiderte, »Nein, Blödmann, das ist nicht mein richtiger Name.« Galileo erklärte Schleifer, dass dieses ganze Gebiet der Benennung von Himmelskörpern noch völlig unerschlossen sei und dass der Weltraum der wilde Westen des 21. Jahrhunderts sei. Offiziell, so stellte sich heraus, sollten die Himmelskörper nach ihren Entdeckern benannt werden, und die Behörden waren strikt gegen eine Kommerzialisierung dieses Bereichs. Doch der heisere Galileo wusste, wie man das umging. »Bis zum 50. Geburtstag deiner Frau«, versicherte er Schleifer, »werde ich mich darum gekümmert haben, einen neuen Asteroiden zu finden und ihm ihren komischen Namen zu geben.« »Das ist kein komischer Name«, verteidigte sich Schleifer. »Avivit ist ein sehr bekannter Name in Israel, sogar ziemlich verbreitet. Er ist von Aviv abgeleitet, was im Hebräischen der Frühling...« »Im Ernst«, unterbrach ihn Galileo knapp, »das interessiert mich jetzt echt nicht. Mach nur schon mal die 10.000er fertig, ja? Denn ab dem Moment, in dem ich den Asteroiden finde, muss alles Schlag auf Schlag laufen, damit ich ihn schnell registrieren kann. Es möchte doch keiner von uns, dass uns in der Zeit, wo ich darauf warte, dass du die Dollars zusammenkratzt, irgendein beschissener Inder dazwischen funkt und den Asteroiden auf den Namen seiner Oma tauft.« Die kommenden 11 Monate verliefen ruhig. Das heißt, nicht was das Leben anging. Während dieser Zeit starben beide Eltern von Avivit an Corona. Und Schleifers Unternehmen erlitt einen harten Schlag, als sein Partner Silber aus Israel verschwand und einen Berg an Schulden zurückließ. Auch Jana trennte sich und begann mit einem Fitnesstrainer auszugehen, der die Hälfte der Eliteeinheiten der israelischen Armee trainierte und imstande war, 8 Stunden am Stück Sex zu haben, ohne Unterbrechung, nicht mal für ein Glas Wasser. Aber bei allem, was mit der Vorbereitungsfront von Avivits 50. Geburtstag zusammenhing, hatte Schleifer ein äußerst entspanntes Gefühl.
als wäre das kurze, merkwürdige Telefonat mitten in der Nacht mit einem Menschen, der am anderen Ende der Welt lebte und sich Galileo nannte, eine glaubwürdigere Tatsache als die Bankeinlage, die der schlaue Silber einen Tag vor seiner Flucht nach Montreal losgeeist hatte. Gedanken wie, vielleicht schafft er es nicht rechtzeitig, einen Asteroiden zu finden, oder möglicherweise ist er bloß ein durchgeknallter Ami, der gern am Telefon lügt, tauchten in Schleifers für gewöhnlich skeptischen Hirn überhaupt nicht auf. Vielleicht lag es daran, dass Galileo bei jener kurzen Unterhaltung so dermaßen selbstsicher geklungen hatte, oder vielleicht auch deshalb, weil sich hinter dem Vorhang der Gelassenheit eine so große Furcht verbarg, dass Schleifer es gar nicht wagte, ihn auch nur einen Millimeter zu lüften. Auch sein zweites Gespräch mit Galileo fand um 4 Uhr morgens statt. Diesmal rief Galileo an. Auch Avivit wurde vom Klingeln wach, aber Schleifer beruhigte sie, es sei ein kanadischer Rechtsanwalt, der versuche, ihm beim Vorgehen gegen Silber behilflich zu sein, worauf sie sofort wieder einschlief. Auf dem Balkon berichtete Galileo Schleifer, dass er endlich den versprochenen Asteroiden gefunden habe. Und Schleifer könne von Glück sprechen, dass er nicht nach Gewicht zahle, denn dieser Asteroid sei fast so groß wie der Mond. Galileo sagte, er würde Schleifer gleich seine Rechnung zusammen mit den Details schicken und eine Minute nach Bestätigung der Überweisung den Asteroiden auf Avivits Namen registrieren. Schleifer bedankte sich bei ihm und wollte die Verbindung schon trennen, als Galileo rasch einwarf, es gebe da noch eine Kleinigkeit, die er anstandshalber, wie er es formulierte, noch erwähnen müsse. Wenn man einen Asteroiden findet, reicht es nicht zu wissen, wo er sich jetzt befindet. Diese Schurken sind die ganze Zeit in Bewegung, weißt du? Also muss man ihre Bahn berechnen. Und? Fragte Schleifer, als sich Galileos Schweigen in die Länge zog. Und es ist eben so, fuhr Galileo fort, dass dieser Asteroid nach meinen Berechnungen im Begriff ist, die Erde zu treffen. Das wird überhaupt nichts daran ändern, was den Namen betrifft, ja? Unser Geschäft bleibt genau das Gleiche. Aber es war mir trotzdem wichtig, diese Information mitzuteilen. Okay, meinte Schleifer. Und wann genau soll das passieren? Wann hast du gesagt, ist der Geburtstag deiner Frau? Fragte Galileo nach. Am 30. April, antwortete Schleifer. Sehr schön, sagte Galileo. Er wird erst einen Tag danach mit uns kollidieren. Für einen Moment hatte ich Angst, er würde einen Volltreffer am Geburtstag landen und, wie sagt man so schön, eine Freude mit der anderen erschlagen. Und dieser Zusammenstoß, fragte Schleifer, könnte das etwas Ernstes sein? Ernst? Galileo gluckste. Mensch, angesichts des traurigen Schicksals, das unsere Freunde, die Dinosaurier, erlitten haben, dann ist das ziemlich ernst, wenn ein Asteroid von dieser Größe die Erde trifft. Am Abend des 29. Aprils, als Schleifer anhielt, um zu tanken, betrat er den leeren Tankstellenshop und kaufte einen gefrorenen Schokoladenkuchen und eine Glückwunschkarte. Avivit war noch im Trauerjahr wegen des Todes ihrer Eltern, was ihm die Last abnahm, ein Fest zu organisieren oder auch nur für sie beide ein Restaurant zu reservieren. Sie hatte ihre Eltern sehr geliebt, er auch. Sie waren aufrechte Menschen gewesen, Menschen aus einer Ära vor dem ganzen Dreck. Und sie hatten einander wirklich geliebt. Avivit hatte ihm einmal erzählt, dass bei ihr zu Hause keine Geburtstage gefeiert wurden und daher dieses Gefühl der Benachteiligung bei ihr rühre. Ihr Vater hatte immer zu ihr gesagt, was ist dir lieber? Ein Tag mit Feier und Aufmerksamkeit, oder das will ich das ganze Jahr lieben. Und jedes Mal, wenn ihr Vater das sagte, fühlte sich das kleine Mädchen Avivit dumm und schuldbewusst. Doch als sie größer wurde, erklärte ihr Psychologe, dass das Bedürfnis, Geburtstag zu feiern, universal und so selbstverständlich wie Schlaf oder Hunger sei und dass sie sich nicht schlecht fühlen müsste, weil sie das ihren Eltern nie verziehen hatte. Auf der Glückwunschkarte, die Schleifer gekauft hatte, war eine Sternschnuppe abgebildet, unter der mit goldenen Lettern geschrieben stand »Wünsch dir was«. Und darunter hatte Schleifer in seiner schiefen Handschrift hinzugefügt »Für die Frau, die alles hat«. Diese vergoldete Karte und den Schokoladenkuchen mit der brennenden Kerze fand Avivit am Morgen ihres Geburtstags auf dem Küchentisch und perfektes Timing, gerade als sie und Schleifer den Kuchen probierten, hörten sie im Radio eine aktuelle Kurzmeldung in den Nachrichten mit der Information, dass ein Asteroid namens Avivit in weniger als 24 Stunden mit der Erde kollidieren würde. Schleifer nippte langsam an seinem Kaffee und wartete geduldig. Die ersten Male, als der Name des Asteroids erwähnt wurde, stellte Avivit noch keinen Zusammenhang her. Doch als der Sprecher von voraussichtlich 10.000 Millionen Toten durch den Einschlag von Avivit sprach und während er einen Überblick über die diversen Zerstörungsszenarien gab, fortwährend immer wieder dabei ihren Namen wiederholte, sah sie sich den fallenden Stern auf der Glückwunschkarte noch einmal an. Und ein leises Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Du Wahnsinniger«, sagte sie mit bewegter Stimme und legte ihre warme Hand auf seinen behaarten Nacken. »Das hättest du wirklich nicht tun müssen.« Anstatt zu antworten, schloss Schleifer die Augen und gab sich wie eine Katze der Berührung ihrer Hand hin.
Peter Jordan und Torben Kessler lasen zwei Stories aus dem Band »Starke Meinung zu brennenden Themen« von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion von MDR Kultur, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle 33 Stories dieses Buches finden Sie in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Resa Waffa. Die Koalitionsgespräche von Union und SPD gehen heute in die möglicherweise entscheidende Woche. Aus den Gesprächen drang bisher nicht viel nach außen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Vor allem die Unionsparteien stehen unter Druck, denn aus den eigenen Reihen, da wird gefordert, man müsse sich bei Themen wie Migration, Wirtschaft und Verteidigung gegen die SPD durchsetzen. Die Junge Union, das ist die Jugendorganisation von CDU und CSU, droht zum Beispiel, einem Koalitionsvertrag sonst nicht zuzustimmen. Und zusätzlich belastend sind die steigenden Zustimmungswerte für die AfD. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig hat im ARD-Morgenmagazin dazu gesagt, die Menschen bräuchten jetzt klare Ansagen, finanzielle Sicherheit und auch eine bessere Infrastruktur.
Die Handelsminister der EU-Staaten beraten heute über den Zollkonflikt mit den USA. Bei dem Treffen in Luxemburg soll es um die Frage gehen,